ARD.
Der Slogan "Für Sie unterwegs" klebte hier beim NDR mal auf unseren Kamera- und Hörfunkwagen, die im Reportereinsatz kreuz und quer durch den Norden sausten und weit darüber hinaus. Es war das Versprechen, immer dort zu sein, wo etwas Wichtiges passiert. Das beherzigen wir bis heute und ganz besonders in dieser Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Freitag, der 6. Juni und wir zeichnen diese Folge um 13 Uhr auf.
Und wir nehmen euch und sie mit ins multinationale Marinemanöver auf der Ostsee. Nach Brüssel, wo die NATO-Verteidigungsminister historische Weichen stellten in Sachen Ausrichtung, Finanzierung und Schlagkraft der Militärallianz. Und, kleiner Cliffhanger, Anna Engelke ist mit dem Bundeskanzler just aus Washington zurückgekehrt und schildert uns gleich, wie es war mit Friedrich Merz im Oval Office bei Donald Trump. Aber zuerst nach Brüssel, wo die 32 NATO-Staaten gerade das größte Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten beschlossen haben. Schon vor dem Treffen der Verteidigungsminister der Militärallianz hatte sich NATO-Generalsekretär Mark Rutte demonstrativ selbstbewusst gezeigt.
NATO is the most powerful defense alliance in world history. It's even more powerful than the Roman Empire.
Die NATO ist das stärkste Militärbündnis der Geschichte, mächtiger als das Römische Reich, so sagt es der Mann große Worte, Kai. Tatsächlich wurde danach verabredet, die Fähigkeiten zur Abschreckung und Verteidigung erheblich auszuweiten. Die konkreten Zielvorgaben für die militärischen Fähigkeiten der einzelnen Bündnisstaaten sind geheim, aber so viel ist vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine klar. Die NATO muss ihre Luftverteidigung, ihre Raketenabwehr stärken, muss mehr Langstreckenwaffen und Drohnen produzieren und ihre Mobilität beim schnellen Verlegen von Truppen deutlich erhöhen. Auch wir Deutschen sollen uns besser wappnen. Was heißt das konkret, Kai?
Na, ist ja völlig klar beim Thema Logistik, Drehkreuz Europa, was Deutschland ja werden soll für die NATO, liegt noch einiges an Arbeit vor uns. Und dann ist da das Thema Geld. Was ich ja ziemlich erstaunlich finde, ist, wie schnell diese 5% zur Zielmarke geworden sind. Also 5% der Wirtschaftsleistung für das Militär auszugeben, das gilt mittlerweile als das Ausgabenziel. 3,5% direkt für Verteidigung, nochmal 1,5% für Infrastruktur. Und diese 5%-Marke, die war ja gerade mal im Januar von Donald Trump bei einer Pressekonferenz in die Diskussion geworfen worden. Das haben damals viele für wahnsinnig überzogen gehalten. Jetzt ist das mehr oder weniger so geeinigt und auch Planungsgrundlage der NATO geworden. Deutschland wird dabei nach den USA den zweitgrößten Anteil übernehmen müssen. Und was jetzt auch klar ist, das ist eine neue Zahl, es braucht Zehntausende zusätzliche Bundeswehrsoldaten, um die Planziele der NATO erfüllen zu können. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat klar quantifiziert, um bis zu 60.000 aktive Soldaten müsse die Truppe tatsächlich erweitert werden.
Das wären bei der derzeitigen Truppenstärke von gut 180.000 ein Drittel mehr. Da stellt sich ja sofort die Frage, ob das neue, zunächst auf Freiwilligkeit basierende Wehrdienstmodell über die nächsten Jahre ausreichen wird, diesen durch die NATO-Vorgaben gestiegenen Personalbedarf zu decken, oder?
Genau, und das war ja schon vor Bekanntwerden dieser neuen Zahl die Frage, denn wir wissen, wie schwer sich die Bundeswehr tat und tut, schon die Zielmarke von 200.000 zu erreichen. Jetzt sollen es noch mehr werden. Und genau diese Frage nach der Freiwilligkeit, Stefan, hat Verteidigungsminister Boris Pistorius beantwortet, und zwar so.
Uns nützt eine Wehrpflicht jetzt gar nichts, weil wir die Kapazitäten weder in den Kasernen noch in der Ausbildung haben. Deswegen müssen diese Kapazitäten aufwachsen. Bis dahin gilt Freiwilligkeit.
Bis dahin, wir haben sehr genau hingehört, sagt Boris Pistorius, vielleicht um vor allem seine eigene Partei, also die SPD, darauf vorzubereiten, seelisch schon mal, dass es mit der Freiwilligkeit allein, jedenfalls langfristig, nicht getan sein wird.
Keine Freiwilligkeit, so viel es gewiss gilt, bei den neuen NATO-Vorgaben. Wo sieht denn das Bündnis den größten Nachholbedarf in Sachen Ausstattung der Bundeswehr?
Ich glaube vor allem bei der Abwehr von Luftangriffen. Es soll auch mehr in die Entwicklung weitreichender Waffensysteme gehen. Und die Europäer erhielten den Auftrag, für eigene Transportflugzeuge zu sorgen, um Truppen und Panzer schneller verlegen zu können, was bisher ja stets die Amerikaner geschultert und geleistet haben.
Und all das soll schnell gehen, um die Abschreckung gegen Russland möglichst rasch, möglichst massiv und möglichst glaubwürdig zu stärken. Wer am Ende wie viel bezahlen muss, wollen die Staats- und Regierungschefs in 2 Wochen beim großen NATO-Gipfel in Den Haag entscheiden. Dass dort geklotzt und nicht gekleckert werden soll, hat US-Verteidigungsminister Pete Hegseth deutlich gemacht. Die NATO müsse mehr sein als Flaggen und Konferenzen. Während das Bündnis sich für die Zukunft wappnet, kämpft die Ukraine jeden Tag gegen die Angreifer aus Russland. Wie ist die Lage an der Front, Kai?
Nun, Russland kommt, und das ist keine neue Nachricht, an den Frontlinien, über die wir ja immer wieder reden, vor allem im Norden der Ukraine in Sumy und vor allem im Osten, also im Donbass, nur unter hohen Verlusten und sehr schleppend voran. Und deshalb setzt Russland weiterhin auf massive Luftangriffe, so auch in der Nacht zu heute, zu Freitag. Und laut ukrainischen Angaben war es einer der schwersten Angriffe überhaupt in verschiedenen Regionen des Landes, aber auch auf die Hauptstadt Kiew mit über 400 Drohnen, mehr als 40 Raketen, ballistischen und Marschflugkörpern sei dieser Terror aus der Luft erfolgt, traf nach ukrainischen Angaben unter anderem Metrogleise und die Seite eines Wohnblocks. Mehrere Tote und Verletzte waren die Folge. Russland hatte ja, Stefan, Vergeltung angekündigt nach dieser ukrainischen Operation mit dem Namen Spinnennetz und hat das auch sogleich als Reaktion auf diesen groß angelegten Drohnenangriff auf die russische strategische Bomberflotte deklariert. Von einem, Zitat, Terrorakt des Kiewer Regimes spricht man da ja in Moskau, und dass man selbst nur militärische Ziele angreife in der Ukraine. Ich glaube, wie wir das einzuordnen haben, das wissen wir alle eigentlich ziemlich genau. Aber ich würde vorschlagen, wir begeben uns nochmal gemeinsam in dieses Spinnennetz hinein, weil es da wirklich einige neue Erkenntnisse gibt über das Ausmaß der Zerstörung dieser ukrainischen Drohnengeheimoperation. Wir hatten nämlich die Möglichkeit, selber Satellitenfotos auszuwerten, und zwar mit Hilfe der Kolleginnen und Kollegen vom NDR-Datenteam, gemeinsam mit Vertical 52. Schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Und zwar von 2 getroffenen russischen Militärbasen. Belaya, das ist jene in Irkutsk, also Sibirien, und Olenia, also sehr weit im Norden, unweit der finnischen Grenze. Und dort sind, allein was Belaya betrifft, eindeutig 8 zerstörte Flugzeuge zu erkennen, die wirklich wie schwarze, rußüberzogene Trümmerhaufen dort aussehen. Ich wüsste persönlich nicht, wie man die nochmal reparieren können sollte. Und dass es auch wirklich Flugzeuge sind, ist eindeutig, weil wir vorher-nachher Aufnahmen aus der Luft haben. Legt man das mit anderen Auswertungen übereinander, so sind hier in Belaya offenbar 4 Flugzeuge vom Typ Tu-95 zerstört worden.
Das sind die wichtigen Langstreckenbomber mit dem Codenamen Bär, richtig?
Genau, das ist ein zentraler Bestandteil von Russlands nuklearer Abschreckung. Auch dieser Typ wird nicht mehr hergestellt, ist also schwer zu ersetzen. Und dann wurde ebenfalls zerstört hier 4 Tu-22. Das ist ein strategischer Bomber, der mit Überschallgeschwindigkeit fliegen kann. Und dann sind auf dem Stützpunkt Olenia zu erkennen nochmal 4 zerstörte Bomber, allesamt offenbar Tu-95, sodass wir also allein nach den Bildern, die uns zur Verfügung stehen, 12 zerstörte Flieger der für Russland strategisch wichtigen Flotte haben. Da ist noch nicht eingerechnet das, was womöglich beschädigt wurde, also nicht komplett zerstört. Also in jedem Fall aus meiner Sicht ein historischer, ein heftiger Schlag für die russische Luftwaffe.
Dennoch, die Zahlen wären dann geringer als das, was der ukrainische Präsident zunächst angegeben hatte, oder?
Ja, Selenskyj, der ukrainische Präsident, sprach von 41 getroffenen Fliegern, wovon die Hälfte zu beschädigt sei, um sie zu reparieren. Das zumindest können wir nicht unabhängig bestätigen. Allerdings haben wir selbst ja auch nur die Satellitenbilder dieser 2 Militärbasen gesehen. Es wurden ja noch weitere attackiert. Ukrainische Medien zitieren einen NATO-Offiziellen, der von 10 bis 13 zerstörten Maschinen spricht. Das deckt sich also mit unseren Erkenntnissen. Aber auch von 40 Beschädigten. Eine Zahl, für die wir keinen Beleg haben zunächst. Aber der ukrainische Geheimdienst hat noch weitere Videos jetzt neu veröffentlicht, in denen Drohnen zu sehen sind, wie sie sich diesen Flugzeugen nähern. Eine zum Beispiel, die auf einer A-50 landet, das sind diese Aufklärungsmaschinen, den AWACS der NATO ähnlich, ohne dass klar wäre, ob diese Drohne dann tatsächlich auch explodiert ist und Zerstörung verursacht hat. Also ein paar Fragezeichen über das Ausmaß der Zerstörung gibt es weiter, nicht aber darüber, dass diese Operation Spinnennetz der Welt erneut gezeigt hat, dass die Ukraine in der Lage ist, sich tatsächlich zu wehren.
Und nur wenige Tage nach Bekanntwerden der Spinnennetzoperation gab es ja dann eine weitere Operation, die sich der ukrainische Geheimdienst auf die Fahnen schreibt, der Angriff auf die Kertschbrücke. Was weiß man darüber?
Ja, auch da sehen wir, wie sehr dies ein Krieg um Bilder ist. Es wurde nämlich ein Video des ukrainischen Geheimdienstes veröffentlicht, das eine Unterwasserexplosion an einem der Stützpfeiler der Kertschbrücke zeigt, die ja die Krimhalbinsel mit dem Festland verbindet. Da haben wir zum einen die hohe Symbolkraft, weil dies ja ein illegales Konstrukt ist, das Russland nach der Annexion 2014 gebaut hatte. Es ist immer noch eine Versorgungsroute für Russland, eine wichtige, aber vielleicht noch entscheidender, es ist offenbar bei dieser Aktion eine neue Unterwasserdrohne zum Einsatz gekommen und wird daher von vielen Militärexperten auch als Test dieser neuartigen Waffe gesehen. Und auch ohne, dass da jetzt irgendwas spektakulär einstürzte, ist das natürlich das Signal von ukrainischer Seite, wenn wir an diese Brücke herankommen, dann kommen wir auch an eure Schiffe und an andere Ziele heran. Also tatsächlich, das ist, glaube ich, die Botschaft, die da von Kiew auch ausgehen sollte.
Und die Zerstörung ist natürlich eine Schmach für den Kreml. Nun hat Russland nach eigenen Angaben reagiert auf den Drohnenangriff mit den massiven Luftschlägen, unter anderem auf Kiew. Dort ist das ja eben geschildert. Das ist vermutlich der Versuch, Putins Stärke zu zeigen.
Ja, würde ich auch so sehen. Natürlich wird versucht, nach dem materiellen Schaden, den psychologischen Schaden und den Schaden für die Moral in Russland zu begrenzen, wo es nur geht. Es wird versucht, das Ausmaß kleinzureden. Aber wenn russische Militärblogger dies als Schmach oder als russisches Pearl Harbor bezeichnen, schiefes Bild, darüber haben wir in der letzten Sendung am Dienstag schon gesprochen gehabt, dann ist der Schaden natürlich da für Putin. Gleichzeitig will der natürlich alles, nur nicht schwach erscheinen. Insofern dürften diese Luftschläge auch das Signal gewesen sein, wir können weiter massiv zuschlagen, mit Drohnen sowieso, aber auch weiter mit Raketen. Und man hatte ja auch den Westen mitverantwortlich gemacht. Ohne Geheimdiensthilfe könne das wohl nicht gegangen sein, hieß es aus Moskau. Also, dass Vergeltung in irgendeiner Form kommen würde, damit war tatsächlich zu rechnen.
Und genau so hat es Wladimir Putin wohl auch Donald Trump bei ihrem jüngsten Telefonat angekündigt. Er werde auf den jüngsten Angriff durch den ukrainischen Geheimdienst auf Militärflugzeuge und Flugplätze in Russland reagieren und reagieren müssen. Juri Uschakow, Berater des russischen Machthabers und früher unter anderem Botschafter in Washington, erklärte, Trump habe Putin bestätigt, dass die USA nichts von den Plänen der Ukraine gewusst hätten. Der US-Präsident stapelte nach dem gut 75-minütigen Telefonat ungewöhnlich tief, fand ich. Es sei eine gute Unterhaltung gewesen, aber keine, die zu einem unmittelbaren Frieden in der Ukraine führen werde, so formulierte es Trump auf seiner Online-Plattform. Von seinem Drängen auf einen bedingungslosen Waffenstillstand, vom im Kongress vorbereiteten Sanktionspaket kein Wort. Offenbar hat Putin den Amerikaner geschickt mit einer möglichen Zusammenarbeit in einem anderen brisanten Konflikt gelockt, Kai.
Ja, es sieht so aus. Es geht um Gespräche mit dem Iran zu dessen Atomprogramm. Putin hat laut Trump angeboten, Russland könne sich daran unter Umständen beteiligen. Moskau ist ja ein politisch, wirtschaftlich und auch militärisch wichtiger Partner des Mullah-Regimes. Die USA und Israel und nicht nur die wollen verhindern, dass der Iran eine Atombombe produziert. Nun gab es ja mal ein bestehendes Abkommen, das genau das verhindern sollte. Das aber hatte Donald Trump in seiner ersten Amtszeit in den Mülleimer befördert. Jetzt bieten die USA einen neuen Nukleardeal an, ohne dass der Iran bislang erkennen lässt, dass er auf die Urananreicherung zu verzichten bereit ist oder sich zu einem solchen Deal bereit erklärt. Also auch hier muss der selbsternannte Dealmaker Trump erst noch beweisen, dass er wirklich ein solcher ist. Putin jedenfalls dient sich ihm zumindest auf dieser Ebene erstmal als Helfer an.
Bis hierhin, Danke, Kai. Schauen wir auf das NATO-Marinemanöver Baltic Operations, kurz Bald Ops, auf der Ostsee. Eine Übung, die es seit mehr als 50 Jahren gibt. Diesmal sind rund 9000 Soldatinnen und Soldaten aus 17 Ländern dabei. Rund 50 Schiffe und Boote stechen erstmals von Rostock aus in See. Von dort verfolgt Juliane Mau das Manöver. Hallo Juliane.
Hallo.
Bald Ops gibt's jedes Jahr, ich hab's erwähnt. Was ist denn diesmal anders?
Ja, Bald Ops gibt's seit 1971 und es ist ja ein Einladungsmanöver der USA. Es ist also immer US geführt, aber das ist die Besonderheit. Die NATO übernimmt die Planung und Durchführung und im Laufe der Zeit, da gab es viele Teilnehmer und damit auch immer wieder Veränderungen. Tatsächlich war ja auch Russland 2008 und 2011 an Bald Ops beteiligt, aber was es wirklich so noch nicht gab, Startpunkt der Übung war diesmal Rostock und das Marinekommando war Gastgeber der sogenannten Pre-Sail-Konferenz, wo Übungsszenarien vorher abgesprochen werden. Und auch neu war, dass erstmals das neue nationale Führungskommando für die NATO, der Commander Task Force Baltic, die Koordinierung der Übung von Rostock aus übernimmt. Tja, und auch anders in diesem Jahr ist, dass das Manöver Bald Ops sich die kleine Ostsee in diesem Jahr mit einem russischen Manöver teilen muss. Ausgerechnet in diesem Jahr, muss man sagen, in dem besonders viele Nationen, nämlich 17 mit 50 Schiffen und 9000 Soldaten teilnehmen. Ja, und Russland hat Bald Ops als Provokation bezeichnet und kurzerhand ein Gegenmanöver gestartet. Es wird also enger in der Ostsee als gewöhnlich.
Und wir hoffen, dass sich die Schiffe da nicht in die Quere kommen. Für die Amerikaner ist die USS Mount Whitney vor allem dabei. Wie siehst du denn die Rolle der USA jetzt und in Zukunft? Es sieht so aus, als blieben sie in der NATO, oder?
Ja, genau. Also die Mount Whitney, das ist das Kommandoschiff des Manövers. Und interessanterweise ist Admiral Anderson, der Kommandeur der 6. Flotte der US Navy, der Frage nach der Rolle der USA in der NATO auch nicht aus dem Weg gegangen. Das fand ich ganz spannend. Er hat natürlich keine Antwort gegeben, als ich ihn gefragt habe, wie er dann die Zukunft sieht. Zumal es am Dienstagvormittag auch noch keine Zusage der USA an der Teilnahme am NATO-Gipfel in Den Haag gab. Aber er hat eine ganz pragmatische Antwort gegeben und gesagt, am Tag, nachdem wir Bald Ops 25 beenden, das ist am 20. Juni, an dem Tag beginnen wir mit der Planung für Bald Ops 2026. Und er sei sehr zuversichtlich, dass das Manöver auch im kommenden Jahr stattfindet. Na und tatsächlich gab es dann ja am Dienstagabend auch die Zusage des US-Präsidenten, nach Den Haag zu kommen. Also möglicherweise ist Andersons Zuversicht ja berechtigt.
Und kommt auch aus dem Weißen Haus. Laut Marinekommando Rostock wird bei dieser NATO-Übung unter anderem die Suche nach U-Booten geübt. Es wird Schießübungen geben, aber auch die Kommunikation zwischen den Einheiten der vielen NATO-Staaten wird geübt. Wie wird denn eigentlich die Bundesmarine gesehen im Hinblick auf die vom Militärbündnis ja eingeforderten Fähigkeiten?
Ja, diese Frage hatte ich auch Lieutenant General Meade gestellt. Das ist der stellvertretende Kommandeur des NATO-Kommandos im niederländischen Brunsum. Und ihn hatte ich konkret nach den technischen Fähigkeiten der Marine gefragt. Und da hat er gesagt, die seien remarkable, also bemerkenswert. Und als Beispiel nannte er CTF Baltic, also das Commander Task Force Baltic, und dass man dort extrem schnell die Koordinierung der Operation Baltic Sentry übernommen hat. Im vergangenen Dezember gab es ja eine ganze Reihe von Angriffen auf kritische Infrastruktur in der Ostsee. Vor allem Glasfaserkabel wurden ja beschädigt. Und schon im Januar hatte die NATO mit Baltic Sentry darauf reagiert und schützt nun im Verbund die Infrastruktur und geht auch gegen Angreifer vor. Und was diese Koordinierungsfähigkeiten und die Erstellung von Lagebildern angeht, da wird die Arbeit der Marine offenbar hoch geschätzt.
Dann reden wir nochmal über die Ausstattung. Wir haben an Land gesehen im Ukraine-Krieg, dass es mit relativ günstigen Drohnen gelingt, millionenschwere Panzer anzugreifen und zu zerstören. Wir wissen, dass die Ukraine es auch geschafft hat, Teile der russischen Flotte zu versenken. Vor diesem Hintergrund ja die Frage, ob Fregatten überhaupt noch zeitgemäß sind.
Ja, die Frage ist sicherlich berechtigt, denn die ersten 4 Fregatten F-126, die wurden ja bereits 2017 bestellt, also vor 8 Jahren, und 2 weitere dann 2024. Generalunternehmer für diese Anschaffung ist das niederländische Konsortium Damenschelde Naval Shipbuilding. Gebaut werden die Schiffe aber bei Blohm & Voss und NVL in Hamburg, Kiel und Wolgast. Aber, wie vor 2 Wochen bekannt wurde, wird sich die geplante Auslieferung der F-126 deutlich verzögern. Stand 2028 ist nun von frühestens 2030 die Rede. Also solche Zuläufe, die dauern einfach zu lang, sagt auch regelmäßig der Inspekteur der Marine. Dass diese Bestellung aber nach wie vor zeitgemäß ist, das hat der Chef des Stabes im Marinekommando, Admiral Abrim, ja auf der Bold Ops Pressekonferenz noch einmal bestätigt. Und er sagt dazu:
Wir müssen in die Zukunft investieren und dazu genau diese Fähigkeiten, die wir aufbauen müssen. Das betrifft eine Verstärkung in der U-Bootsjagd mit der Fregatte F-126, aber natürlich einen neuen Schritt zu gehen mit Blick auf die Luftverteidigung. Und das ist ja die Fregatte F-127, das Projekt, was wir angehen wollen. Und wenn wir diesen Weg gehen, wir sprechen immer von Fight Tomorrow, dann ist es so, dass wir wieder eine ausgewogene Flotte haben werden, mit der wir alle Aufträge erfüllen können.
Also die F-126 ist ja für die U-Boot-Jagd konzipiert und, wie wir jetzt gerade gehört haben, wird auch nach wie vor dringend gebraucht. Und mindestens genauso dringend eben auch die Fregatte F-127 für die Luftverteidigung. Nach aktuellen Plänen soll die ja mit dem amerikanischen Aegis-System ausgestattet werden und dann in der Ostsee einen Abwehrschirm bilden. Einige sprechen da auch von einem Iron Dome in der Ostsee.
Und es ist eine große Kraftanstrengung, wie Verteidigungsminister Pistorius ja in Brüssel klargemacht hat. Danke nach Rostock, danke Juliane Mau.
Sehr gern.
Wir wollen uns nun mal im Detail anschauen, wie sich Friedrich Merz im Weißen Haus geschlagen hat. Der Bundeskanzler ist zurück in Berlin und mit ihm Anna Engelke, die den Turbo-Trip über den großen Teich in der Kanzlermaschine mitgemacht hat, im Oval Office dabei war, dort kluge Fragen stellte und nach vermutlich unbequemer Nacht immer noch Energie hat für eine ausgeschlafene Analyse im Heimspiel bei uns. Wie geht's dir nach dieser Reise, Anna?
Ja, du hast es gerade gesagt mit dem Ausgeschlafen. Das ist nicht ganz der Fall. Aber ansonsten geht's mir gut, weil ich wirklich froh bin, dass ich dabei sein konnte, dass ich mir das angucken konnte.
Dann steigen wir doch direkt ein mit dem Oval Office. Die Kameras sind ja bei solchen Besuchen immer auf Trump und seinen Gast gerichtet, logisch. Aber es sind ein paar mehr Menschen in diesem ja gar nicht so großen Raum. Beschreib doch mal, wie es war, als man euch, also die begleitende Presse und die US-Presse, da reingeführt hat.
Also es ist so, dass du erst vor dem Oval Office wartest und dann dürfen erst die Kameraleute rein und die Fotografen. Und dir wird dann bedeutet, als Journalisten erstmal zu warten. Aber es ist natürlich schon ein ziemliches Gedränge, weil du möchtest ja einen guten Platz. Also du möchtest in der Sichtachse sein vom Präsidenten, vom amerikanischen Präsidenten, damit du möglicherweise auch eine Frage stellen kannst. Und deswegen drängelt man sich da rein, ohne dass es zu sehr aussieht, dass man sich drängelt. Und bei mir war das dann so, ich bin einmal rumgegangen, also die Bilder gesehen haben, da hat ja Friedrich Merz links gesessen und Donald Trump rechts. Und rechts auf der Couch, da war ja sein Außenminister Rubio, sein Vizepräsident Vance und dann noch Wirtschaftsminister Bessent. Und links, wo Friedrich Merzens Lager war, wenn ich das mal so nennen darf, da saßen halt noch so seine 3 Berater auf der Couch. Und ich war hinter der Couch von den deutschen Beratern, also sozusagen etwas links bin ich dann zum Stehen gekommen. Aber es ist halt ein ziemliches Gedränge dann letztendlich doch, weil wir durften jetzt von deutscher Seite, ich glaube, wir waren 20 Journalistinnen und Journalisten, die da drin waren, und von amerikanischer Seite auch. Also es war muckelig, sagen wir es mal so.
Muckelig und munter, das hörte man auch und sah ja auch, wie Trump immer wieder zu den Pressekollegen guckte. Wie sind da eigentlich die Regeln? Wer darf was fragen? Wer nimmt dran? Es klang zwischendurch so, als würden da alle durcheinander brüllen, um sozusagen die Aufmerksamkeit von Trump zu bekommen. War das so?
Es ist genauso. Also früher in der Welt vor Donald Trump, da gab es Pressekonferenzen mit ordentlichen Stühlen, nicht im Oval Office, sondern in einem anderen Raum. Und da hat jede Seite zwei Fragen bekommen. Also die deutsche Seite zwei Fragen für Journalisten und die amerikanische Seite. Da konnten zwei Fragen gestellt werden. Und jetzt mit Donald Trump im Oval Office, da ist die eigentliche Pressebegegnung, so heißt das immer, die ist jetzt im Oval Office, was früher eigentlich nur so ein Bildtermin war, ne? Auf diesen goldenen Stühlen sitzt dann auf der einen Seite Donald Trump und auf der anderen Seite sein Gast. Das ist jetzt zur Pressebegegnung geworden, so wie du das ja auch beobachtet hast. Und wer macht die Regeln bei Donald Trump? Es ist Donald Trump. Er ist der Einzige, der dran nimmt, der das Wort erteilt, der das Wort auch nicht erteilt. Deswegen, wenn du dann da drin bist, hast du Interesse daran, doch irgendwie die Aufmerksamkeit des Präsidenten zu erhaschen, sodass du auch deine Frage stellen kannst. Aber er ist derjenige, der die Regeln macht.
Das macht es ein bisschen dann auch zu einer Art Zirkusveranstaltung. Wir waren ja beide parallel in Washington, kleiner Transparenzhinweis, und haben über Obama berichtet. Da war es irgendwie so, da gab es bei diesem Fototermin im Oval Office ein bisschen höfliches Vorgeplänkel. Mhm. Nicht? Was macht die Frau Gemahlin? Ach, schönes Wetter in Washington. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Und dann flog man da raus und dann haben die wirklich inhaltlich geredet. Trump hat das auch zu einer Arena gemacht für Tribunale, wie Zelensky leidvoll erfahren musste und auch ja der Präsident Südafrikas. War Merz spürbar nervös aus deiner Sicht, am Anfang zumindest?
Ich fand schon. Also ich war ja nicht weit weg davon und ich habe den Eindruck gehabt, dass Friedrich Merz sehr angespannt war, was ich jetzt aber auch weiter überhaupt kein Wunder finde, wenn du denkst so, du weißt nicht, was kommt. Also weil der Mittelname von Donald Trump ist ja eben unberechenbar. Und Friedrich Merz war eigentlich ganz guter Dinge, weil er jetzt ja seit 4 Wochen im Amt ist und er hatte kurz nach Amtsantritt, hatte er mit Donald Trump telefoniert und das Telefonat ist ganz okay gelaufen. Die hatten so einige Gemeinsamkeiten entdeckt. Also die Familie von Donald Trump, der Großvater, der kommt aus Kaltstadt in Rheinland-Pfalz. Das ist nicht weit weg von dem Ort, wo Friedrich Merz Wehrdienst abgeleistet hat. Da gab es so eine Verbindung und dass Friedrich Merz auch ein Businessmann war, dafür BlackRock gearbeitet hat, also aus der Sicht von Donald Trump nicht der übliche Politiker, das findet er auch gut. Und dann gibt es noch so absurde Sachen wie, dass Friedrich Merz groß ist. Das ist auch eine Kategorie für Donald Trump, das findet er üblicherweise auch ganz gut, wenn das mit größeren Leuten zu tun hat. Das sind zum Teil Äußerlichkeiten und da können wir auch den Kopf drüber schütteln, aber wir reden ja eben über Donald Trump und deswegen wusste Friedrich Merz, also es gibt ein paar Punkte, die spielen für ihn und auch ansonsten hat er sich halt so angeguckt, wie die unterschiedlichen Treffen da von verschiedenen Leuten im Oval Office gelaufen sind. Du hattest das ja erwähnt, ne? Der Tiefpunkt ist ja wirklich dieses Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky gewesen, aber Friedrich Merz hat vorher auch geguckt, wie war das, als Mark Rutte da war, der NATO-Generalsekretär, wie hat der französische Präsident Macron das gemacht, wie Keir Starmer, der britische Premier. Und
hat sich vorbereitet offensichtlich.
Genau, er hat sich vorbereitet und ich hatte den Eindruck, er hat sich vor allen Dingen vorgenommen, nicht zu viel zu sagen und Donald Trump die Bühne zu lassen, weil auch das haben wir ja gesehen, es ist die Donald Trump Show und dann sitzt da einer, ich möchte nicht sagen als Sidekick, weil das ist zu despektierlich, aber es ist schon klar, auf wen alle Scheinwerfer gerichtet sind. Das ist Donald Trump und am besten stört man ihn nicht bei seiner Show. Aber, und das war auch der Gedanke von Friedrich Merz, dass er jetzt nicht zu unterwürfig auftreten wollte. Das hat er auch ganz gleich klar gemacht.
Und was war dein Eindruck? Merz kam ja nicht viel zu Wort. Also wenn das sein Plan war, dann ist der aufgegangen. Er hatte nur etwa 10% Redeanteil, haben schlaue Minutenzähler nachgerechnet. Hat der Kanzler darunter gelitten, dass er streckenweise, obwohl Trump sich bemüht hat, ihn nochmal wieder mit reinzunehmen und die Fragen der Journalisten ein bisschen dahin zu lenken, aber er hatte am Schluss natürlich nicht viel zu sagen, buchstäblich. Hat er darunter gelitten? War das grenzwertig manchmal?
Ich hatte nicht den Eindruck, weil das durchaus üblich ist bei Pressekonferenzen mit amerikanischen Präsidenten, dass zumindest die amerikanischen Journalisten innenpolitische Fragen stellen. Und da gab es jetzt ja zwei dicke Themen. Einmal hatte Trump mit dem chinesischen Parteichef, Staats- und Parteichef Xi am Abend vorher telefoniert. China ist ein wichtiges Thema in den USA. Und zum anderen gibt es ja diesen Streit zwischen Elon Musk und Donald Trump. Und da kannst du dir auch vorstellen, wie interessiert da die amerikanischen Journalisten sind. Und da hatte ich jetzt auch nicht den Eindruck, dass Friedrich Merz meinte, er würde nicht genug beachtet, sondern im Gegenteil, das war ihm ganz recht. Es war aber, glaube ich, wichtig, dass Friedrich Merz an gewissen Punkten klar gemacht hat, wo er steht. Und was auch rausgekommen ist, ist, dass Donald Trump auch wollte, dass dieses Treffen ganz gut läuft. Das waren schon so alle Signale, die von Donald Trump kamen, auch die Nettigkeiten an die Adresse von Friedrich Merz und zum Beispiel, dass er ihm auch angeboten hatte, als er angekommen ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, also Friedrich Merz, dass er im Blair House übernachten darf. Das ist das Gästehaus des US-Präsidenten. Das ist eine besondere freundschaftliche Geste. Und auch ansonsten, die das gesehen haben, es war ja durchaus zugewandt, also immer in dem Maße, in dem Donald Trump zugewandt sein kann.
Wohlwollende Gesten. Und man, und man hatte den Eindruck, das Gastgeschenk ist durchaus gut angekommen. Das war ja ein Faksimile der Geburtsurkunde vom deutschstämmigen Großvater von Trump, richtig?
Genau, das war's. Und ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, Stefan, das war in einem Goldrahmen. Und jeder, der einmal in das Oval Office geguckt hat, dem wird aufgefallen sein, dass die Anzahl von Dingen in Gold mit dem Einzug von Donald Trump am 20. Januar dieses Jahres unglaublich zugenommen hat. Und deswegen hat diese Geburtsurkunde von Donald Trumps Großvater Trump, der auch noch mit Vornamen Friedrich heißt.
Großartig.
Genau. Und das alles im Goldrahmen, das ist gut angekommen. Also weißt du, immer soweit wir das beurteilen können. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht stellt es dann auch Donald Trump in die Ecke und denkt sich, ach was. Aber also es machte jedenfalls den Eindruck, dass ihm das gut gefällt.
Und ein bisschen Gratwanderung, wie weit man mit Schmeicheleien gehen will, ist es immer. Was ich beeindruckend fand, das hören wir uns einmal kurz an, war, wie der Bundeskanzler Gemeinsamkeiten unterstrichen hat und ausgerechnet auf den D-Day hingewiesen hat, also auf den Tag, an dem in der Normandie die Landung der alliierten Truppen stattfand. Da gab es einen kleinen Wortwechsel zwischen den beiden, den hören wir uns einmal an.
May I remind you that we are having June 6 tomorrow. This is D-Day.
Darf ich Sie daran erinnern, dass morgen der 6. Juni ist, also der Jahrestag von D-Day, als die Amerikaner einen Krieg in Europa beendeten? Nein, das war militärisch kein toller Tag, aber es war die Befreiung meines Landes von der Nazi-Diktatur. Und wir wissen, was wir ihnen da verdanken. Deshalb sage ich ja, Amerika ist erneut in einer sehr starken Position, den aktuellen Krieg zu beenden.
On this war and ending this war.
Warum hat Friedrich Merz das gemacht, aus deiner Sicht?
Heute ist ja gerade der 6. Juni und diese Frage von Donald Trumps oder diese Aussage, das war jetzt ja nicht so gut für euch, weil ihr ja verloren habt, da hatte Friedrich Merz erst so mitgenickt. Also weil das war so fast so ein bisschen geistesvergessen, so ja, und dann ist ihm aber wirklich aufgefallen, das hat man gesehen, so klar geworden, was Donald Trump da gesagt hat. Und deswegen ist ja Friedrich Merz dann auch da reingegangen und hat gesagt, bei uns ist es der Tag der Befreiung, das ist kein Tag der Niederlage. Unsere Niederlage war unsere Befreiung. Und er hat es gemacht, um zu unterstreichen, das hätte nicht ohne die USA geklappt. Die USA sind nötig und das ist halt die Brücke, die er geschlagen hat, um zu versuchen, Donald Trump an Bord zu bekommen, was die Ukraine angeht. Also da ist er einmal sozusagen den großen Bogen gelaufen, ist Friedrich Merz den großen Bogen gelaufen. Meiner Ansicht nach ein ganz guter Move, daher zu gehen und das anzuspielen und zu sagen, guckt mal, ohne euch hätte D-Day nie geklappt. Und dann hat er ja auch noch gesagt, ne, das, also da ist ja Donald Trump dann darauf eingegangen, dass das ja in diesem Oval Office auch entschieden wurde damals, dass die USA bei der Aktion D-Day mit machen zusammen mit den Briten, den Kanadiern. Und
das war geschickt.
Das war sehr geschickt. Und ich glaube, was Friedrich Merz versucht hat, war geschickt zu schmeicheln, ohne zu schleimen.
Und er kam von der Dankbarkeit, hat gesagt, die Deutschen haben Amerika viel zu verdanken, wir werden euch das nie vergessen, um dann zu sagen, und Sie, Mr. President, sind eine Schlüsselfigur auch für den Frieden in der Ukraine. Das war ja sozusagen der Bogen, den du gerade beschrieben hast. Das hat er gut gemacht, oder?
Also diesen Punkt hat er gut gemacht, weil das war auch durchaus jetzt nicht so eine, war kein Selbstläufer.
Ein Moment ist aufgefallen, als Donald Trump einen wirklich schrägen Vergleich gezogen hat im Hinblick auf den Ukraine-Krieg, auf den Angreifer Russland und die Ukraine, die sich gegen diesen Angriff verteidigt. Wir hören uns das einmal an.
Sie sind wie zwei raufende Kinder, die man für eine Weile kämpfen lassen muss.
Und das war ein wichtiger Punkt, dass an der Stelle Friedrich Merz klargestellt hat, die Ukraine ist das angegriffene Land und Russland greift an. Und Russland greift zivile Ziele in der Ukraine an. Russland tötet ukrainische Zivilisten. Die Ukraine greift im Gegenzug militärische Ziele in Russland an. Und das war sehr wichtig. Da hat ihm Trump nicht zugestimmt. Aber es wäre ein Punkt gewesen, wo Trump auch hätte härter reagieren können. Und das hat er nicht gemacht. Er hat es durchgewunken. Also Trump guckt trotzdem noch auf diesen russischen Krieg gegen die Ukraine als etwas quasi Gleiches. Also sozusagen, dass beide irgendwie schuld sind. Und da war es wichtig, dass Friedrich Merz klar gemacht hat, nein, so ist das nicht.
Anna, man sagt ja, die Chemie zwischen den Akteuren auf der Weltbühne müsse stimmen. Hast du den Eindruck, dass Merz bei diesem Besuch einen wirklich persönlichen Draht zu Trump gefunden hat?
Ich habe den Eindruck, das, was zu erreichen war, hat Friedrich Merz erreicht. Und da immer noch dazu zu sagen, natürlich das Tolle ist, ne, im Oval Office sein zu können und dazu zu gucken. Aber du weißt, letztendlich kann man da nicht so in Beziehungen von zwei Leuten reingucken. Aber so von außen betrachtet, das, was Friedrich Merz mitbringt, diese Strategie, die Friedrich Merz da im Oval Office gefahren ist, dann hatten die ja zusammen noch ein Mittagessen. Und da heißt es, dass da der Redeanteil durchaus anders war als im Oval Office. Also das heißt wohl, dass es auch eher in Richtung Gespräch ging, als dass nur einer spricht. Und das Ziel von Friedrich Merz war es, durchaus bei Donald Trump als einer der Ansprechpartner in Europa sich zu etablieren. Und ich glaube, da ist zumindest der Anfang gemacht. So klingt das jedenfalls, wenn man Friedrich Merz jetzt auch noch mal nach seinem Treffen mit Donald Trump gehört hat. Und da, also das ist ja immer so mit der Chemie, weil ich ja glaube, dass es total wichtig ist, wie können zwei Leute miteinander, wenn es um knifflige Themen geht, weil du üblicherweise dich immer nur dann bewegst, wenn du dem anderen auch ein bisschen was Gutes tun willst oder ihm, weißt du, so im Zweifel für ihn. Du gehst die extra Meile, so heißt das ja gerne in den USA. Und da ist ein Grundstein gelegt. Und Donald Trump ist halt Donald Trump. Und es kann sein, dass er plötzlich irgendwie was liest über Deutschland, was ihm total auf den Wecker geht. Und dann werden wir auch wieder unter den Bus geworfen als Deutschland. Also das heißt nicht, dass das jetzt, dass sie hier Hand in Hand in eine schöne Zukunft gehen zwischen Deutschland und USA. Aber es ist ein guter Anfang.
Und dass das Hand in Hand auch schnell in Faust gegen Faust sich verwandeln kann, sehen wir ja gerade bei Trump und Musk, der Broken Bromance, wenn man das mal so beschreiben will. Also die Frage ist ja dann tatsächlich, ob eine scheinbare Sympathie und eine persönliche Beziehung, die da zaghaft aufgebaut wird, wirklich belastbar ist, wenn es politisch ans Eingemachte geht, etwa beim Zollstreit. Darüber haben die beiden ja auch geredet, offenbar bei diesem Mittagessen. Gab es Momente der Konfrontation oder einer offenen Meinungsverschiedenheit nach dem, was du weißt?
Wohl nicht. Also so wie ich das mitbekommen habe, nicht. Sondern eher auch so, Donald Trump sucht ja immer einen Ansprechpartner. Also so, ne, er ist Donald Trump für USA und dann Friedrich Merz für Deutschland. Und dieses ganze Konstrukt der EU ist ihm irgendwie komisch. Und wir kennen ja auch die Aussage von Donald Trump, wo er sagt, die EU gibt es nur, weil die USA damit abgezockt werden sollen. Und da hat offenbar in dem Mittagessen Friedrich Merz auch durchaus vermitteln können, warum es die EU gibt. Dass es halt der Grundgedanke ist, dass blutige Kriege auf dem europäischen Kontinent aufhören und dass man es doch mal mit der europäischen Gemeinschaft, mit der Europäischen Union versucht. Und das eben seit 1949 beziehungsweise nach 1945. Und das war wohl Thema bei dem Mittagessen. Also die EU ist nicht dazu da, um den USA zu schaden. Und die EU ist ja auch die Ansprechpartnerin für Zölle. Das ist Ursula von der Leyen. Und Friedrich Merz hat aber offenbar wohl auch so bedeutet, also er sei da auch ansprechbar bei so Wirtschaftsfragen. Er wird Ursula von der Leyen, die ja für die EU verhandelt, die EU-Kommissionspräsidentin, der wird er nicht reingrätschen. Aber er versucht, glaube ich, jetzt gerade sich so etwas als Ansprechpartner hinzustellen, anzubieten, genau, der da auch mitsprechen kann. Und ich glaube tatsächlich, das weißt du, bei Beziehungen zwischen zwei Ländern, es viel damit zu tun hat, wie die beiden Staats- oder Regierungschefs miteinander können.
Ja, und Merz hat ja offenbar, wenn ich das richtig verstehe, einen Weg gefunden, Trump etwas unterzujubeln, was er eigentlich hasst, nämlich sozusagen eine elegante Belehrung. Ne? Also wofür ist die EU eigentlich da? Da sagt er nicht, Mr. President, you're on the wrong side of history, sondern macht das dann halt irgendwie subkutan sozusagen, etwas schmerzfreier. Das scheint funktioniert zu haben.
Ja, genau. Und Friedrich Merz hat ja auch was mitgebracht. Also das muss man ja auch noch sehen. Die 5%, auf die sich jetzt die NATO verständigt, 5% vom Bruttoinlandsprodukt, wenn man das jetzt so ganz weit als Definition nimmt, für Verteidigung auszugeben, beziehungsweise 3,5% für Verteidigung und 1,5% für Infrastruktur, die im weiteren Rahmen mit Verteidigung zu tun hat. Das ist etwas gewesen, das ist sehr, sehr wohl bei Donald Trump angekommen, dass sich bei den europäischen Partnern der NATO da etwas getan hat und hat er auch sehr positiv, ich möchte nicht sagen beklatscht und betrommelt, aber hat er jedenfalls gesagt, so hier, you're stepping up, also ihr legt da jetzt zu, weil wir ja in den vergangenen Jahren vor allen Dingen immer unter Trittbrettfahrerverdacht standen, wenn US-amerikanische Präsidenten auf Europa, auf die europäischen NATO-Partner geguckt haben.
Und auch demokratische Präsidenten, nicht? Also der Vorwurf, genau, sozusagen, ihr Deutschen, ihr kommt unter den Schirm des Schutzes der Amerikaner für lau, sage ich jetzt mal, dann holt ihr euch billiges Gas aus Russland und dann lasst ihr euch feiern als Exportweltmeister. Das kam nicht gut an. Was passierte nach dem Weißen Haus? Der Bundeskanzler war noch im Kongress, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Da liegt ein Sanktionspaket gegen Russland vorbereitet und offenbar auch schon mit einer mutmaßlichen Mehrheit ausgestattet durch Lindsey Graham, den Republikaner. Was passiert da jetzt?
Das muss man sehen. Es ist auch Thema gewesen gestern im Oval Office bei dieser Pressebegegnung, inwieweit denn Donald Trump dieses Sanktionspaket unterstützen würde. Es handelt sich um ein Sanktionspaket gegen Staaten, die russisches Öl und Gas einkaufen. Da wird von Strafzöllen in Höhe von 500% gesprochen. Das Bemerkenswerte an diesem Paket ist, dass Lindsey Graham, der republikanische Senator, 82 Stimmen im Senat dafür zusammenbekommen hat bislang. Es gibt 100 Senatoren, 82 hat er. Das ist total selten. Und 82 Senatoren heißt auch, dass Donald Trump das nicht stoppen könnte, wenn die Senatoren dieses Sanktionspaket auf den Weg bringen. Über eine Zweidrittelmehrheit, wenn die Zustimmung über eine Zweidrittelmehrheit ist, dann kann der Präsident nicht mehr sein Veto einlegen, beziehungsweise wird sein Veto dann überstimmt. Also das ist durchaus ein gewichtiges Paket. Aber Lindsey Graham weiß auch, er kann das eigentlich nur auf den Weg bringen, wenn Donald Trump findet, dass das eine gute Idee ist. Wir hatten das ja gerade auch im Oval Office. Wer führt da eigentlich und wer erteilt das Wort? Und das ist gerade alles in Washington passiert, nur wenn Donald Trump das auch will. Und deswegen wird es jetzt interessant sein zu gucken, wie Donald Trump sich zu diesem Sanktionspaket verhält. Also im Oval Office hat er gesagt, ja, er habe davon gehört, aber noch keine abschließende Meinung. Und Lindsey Graham will es eigentlich in den Senat einbringen, aber er wird es nicht machen, meines Erachtens, gegen Donald Trump. Aber es ist ein gewichtiges Sanktionspaket, was Lindsey Graham da zusammengeklöppelt hat.
Nun gehört der zu denen, die die Republikanische Partei zu einer Art Trump-Wahlverein gemacht haben. Das gehört auch zur Wahrheit. Ein Flip-Flopper, nicht? Jemand, der früher mal...
Heute so, morgen so.
Genau, der früher mal klassische republikanische Werte auch außenpolitisch vertreten hat, wie etwa auch John McCain, inzwischen aber doch deutlich ins MAGA-Lager von Trump übergewechselt ist. Aber trotzdem natürlich interessant, dass es da maßgebliche Politiker gibt, die der Auffassung sind, Putin müsse die Sanktionen zu spüren bekommen. Das ist ja Druck dann aus dem Inland und nicht nur aus dem Ausland.
Ja, das ist so. Und wir müssen wirklich jetzt in den nächsten Wochen gucken, wie Trump sich weiter verhält gegenüber Putin, wie das da weitergeht. Also du hast ja das nächste Treffen, ist das Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs am übernächsten Wochenende. Du hast Ende des Monats den NATO-Gipfel. An beiden Treffen wird Donald Trump teilnehmen. Und Lindsey Graham hat da sein großes Sanktionspaket. Es kann sein, dass sich da etwas bewegt, wobei ja die Einschätzung von Friedrich Merz ist, dass die blutigen Angriffe Russlands gegen die Ukraine, dass die noch ein gehöriges Stück andauern.
Und bei den Gipfeln, die du angesprochen hast, wollen wir auch dabei sein und werden natürlich auch darüber berichten. Vielen Dank, Anna, dass du uns mitgenommen hast, auf die Weltbühne, ins Oval Office, aber auch in den Backstage-Bereich. Das hört man ja nicht alle Tage. Dann schlaf ein bisschen.
Ja, mach ich später. Tschüss.
Also, als Bittsteller wollte der Bundeskanzler nicht nach Washington reisen. Dem Gastgeber schmeicheln musste er dann trotzdem, aber auch Widerspruch gelang, ohne zu belehren oder zu provozieren. Aus meiner Sicht ein guter Anfang. Wie belastbar der direkte Draht zwischen Merz und Trump bei Kontroversen und Konflikten sein wird, muss sich zeigen. Wenn diesseits und jenseits des Atlantiks nichts dazwischen kommt, dann haben die beiden ja in den kommenden 3,5 Jahren miteinander zu tun, Kai.
Und wir werden vermutlich viel drüber zu berichten haben. Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Dienstag, also wie gewohnt. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner aus Dakar
und Stefan Niemann aus Hamburg. Ich bin hier kommende Woche übrigens gemeinsam mit meinem Kollegen Philipp Abresch vom Weltspiegel-Podcast live auf der Bühne. Bei uns zu Gast ARD-Korrespondentin Rebecca Barth aus Kiew, die ihr ja gut kennt. Sie wird uns zur Lage in der Ukraine und von ihren Erfahrungen berichten. Leider sind schon alle Tickets vergriffen, aber wenn ihr Fragen habt, die wir Rebecca Barth unbedingt stellen sollen, dann mailt uns jetzt noch an streitkräfte@ndr.de. Wir sammeln eure Fragen und nehmen ein paar davon mit auf die Bühne. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. In unserem Podcast Synapsen dreht sich künftig alles um das Thema Gesundheit. Mit uns Menschen im Fokus, aber wir gucken auch immer darauf, wie hängen Gesundheitsrisiken mit Klima- und Umwelteinflüssen zusammen. In unserer neuesten Folge sprechen wir über Hitzestress. Denn die Forschung hat erst kürzlich herausgefunden, dass Gesundheitsrisiken auch für junge Menschen deutlich früher anfangen, also bei sehr viel niedrigeren Temperaturen, als lange angenommen. Und schon in 25 Jahren könnten wir sogar in Norddeutschland Temperaturen haben wie am Mittelmeer. Wir klären, was das für uns alle bedeutet und was wir tun müssen. Und wir nehmen ein Paradebeispiel für Klimaanpassung in Städten etwas genauer unter die Lupe. Wie gefährlich ist Hitzestress? Die neue Synapsen-Folge ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.